Deutschlandfunk Nova. Update.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Es ist der Spätsommer 2015, als Bundeskanzlerin Angela Merkel das sagt. Hunderttausende Menschen haben sich auf den Weg nach Europa gemacht. Balkanstaaten wie Kroatien winken die Flüchtlinge einfach durch. Behörden sind überfordert, Asylregeln werden außer Kraft gesetzt. Bis heute sorgt das Thema für Streit unter den europäischen Staaten. Im Kern geht es dabei um die Frage, wer für die Flüchtlinge zuständig ist und wie sie gerecht verteilt werden können. Genau damit hat sich der Europäische Gerichtshof heute beschäftigt und für zwei Paukenschläge gesorgt. Das ist unser Top-Thema im Update heute. Ich bin Anne Tepper. Hallo.
Update.
Auch im größten Chaos gelten die Asylregeln der Europäischen Union. Das hat der Europäische Gerichtshof heute in seinem Grundsatzurteil festgelegt. Das bedeutet, das Land ist für den Asylantrag zuständig, wo der Antragsteller zuerst EU-Boden betreten hat. Tobias Jobke aus der Nachrichtenredaktion mit den Einzelheiten.
In den beiden konkreten Fällen ging es um einen Syrer und zwei afghanische Familien. Sie hatten die EU zuerst in Kroatien betreten. Das Land hatte die Menschen aber damals einfach weiterziehen lassen, ohne Asylanträge zu bearbeiten. Der Syrer und die beiden afghanischen Familien stellten die Anträge dann in Slowenien bzw. in Österreich. Jetzt wollen diese Länder sie nach Kroatien abschieben. Und das ist nach dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs rechtens, weil eben Kroatien nach den EU-Regeln für ihre Asylanträge zuständig ist.
Die Grenzöffnungen, zum Beispiel in Kroatien, waren nach Ansicht der Richter also illegal. Aber sie meinen auch, es ist in Ordnung, die Regeln mal außer Kraft zu setzen, um Flüchtlinge freiwillig aufzunehmen, so wie Deutschland das im Spätsommer 2015 mit Flüchtlingen aus Ungarn gemacht hatte. Die SPD-Europaabgeordnete Birgit Sippel kritisiert das Urteil. Es sehe keine solidarischen Lösungen vor, wenn wieder extrem viele Menschen auf einmal nach Europa kommen.
Was dann aber im Endeffekt heißt, wenn es dann an der gemeinsamen Verantwortung für diese Flüchtlinge fehlt, bleibt eine Hauptlast dann eben bei den Staaten mit einer Außengrenze, in diesem Fall dann eben Kroatien.
Um das Thema Solidarität ging es heute aber auch am Europäischen Gerichtshof, nämlich um die Umverteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU und die Klage von Ungarn und der Slowakei dagegen. Der Generalanwalt des EuGH hat sich dabei gegen Ungarn und die Slowakei gestellt. Er schätzt die Umverteilung der Flüchtlinge als sinnvoll ein, um Griechenland und Italien zu entlasten. Sein Gutachten dient den Richtern als Entscheidungsgrundlage und in der Regel folgen sie ihm auch, sagt unser Korrespondent Andreas Meyer-Feist. Was bedeutet das Gutachten denn jetzt konkret?
Dass es Beschlüsse gibt, die eingehalten werden müssen und die rechtmäßig gefällt wurden. Eben Mehrheitsbeschlüsse, auch wenn einige Länder dagegen waren. Das heißt aber nicht, dass sie einfach machen können, was sie wollen. Das Ganze geht auf eine Entscheidung der EU-Innenminister von 2015 zurück. 120.000 Menschen sollten aus Griechenland und Italien in andere Länder verteilt werden. Das ist relativ wenig, wenn man sich die vielen ansieht, die allein nach Deutschland über die Balkanroute gekommen sind, 1 Million. Aber Ungarn und der Slowakei ist es da wohl weniger um Zahlen gegangen als ums Prinzip. Erfolg werden sie damit wohl nicht haben.
Der EuGH hat sich heute mit den Folgen der Krisensituation 2015 befasst. Grundsätzlich ist die EU aber dabei, ihr Asylsystem zu reformieren, um es solidarischer zu machen. Die Kommission hatte letztes Jahr einen Mechanismus vorgeschlagen, nach dem Flüchtlinge verteilt werden, gemessen an der Aufnahmekapazität und dem Wohlstand der Mitgliedstaaten.
Was sonst noch wichtig war?
Die EU-Kommission hat den Druck auf die polnische Regierung erhöht.
Die EU-Kommission ersucht die polnischen Autoritäten, nichts zu unternehmen, was zur Entlassung oder zur erzwungenen Pensionierung von Verfassungsrichtern in Polen führt. Sollte das geschehen, ist die Kommission bereit, sofort ein Verfahren nach Artikel 7 einzuleiten.
Mit Artikel 7 könnte Polen sein Stimmrecht in der EU verlieren. Es gilt allerdings als unwahrscheinlich, dass das so durchgeht. Auf jeden Fall wird die EU aber ein Vertragsverletzungsverfahren wegen der umstrittenen Justizreform einleiten. Da drohen im Zweifel Geldbußen. Kanada und die EU dürfen keine Fluggastdaten austauschen. Der Europäische Gerichtshof hat das geplante Abkommen dazu verboten, weil einige Bestimmungen nicht mit EU-Grundrechten vereinbar sind. Geplant war unter anderem, Daten über Reise, Kontakte und Kreditkarten auszutauschen, um Terrorismus zu bekämpfen. Das Europaparlament hatte kritisiert, dass das Abkommen in einigen Punkten zu weit geht und hatte den Europäischen Gerichtshof um eine Bewertung gebeten. Einer der bekanntesten deutschen Islamisten muss hinter Gitter. Sven Lau ist vom Düsseldorfer Oberlandesgericht zu 5,5 Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter sind überzeugt, dass er eine ausländische Terrormiliz unterstützt hat. Lau selbst hatte immer behauptet, in Syrien nur humanitäre Hilfe geleistet zu haben.
Der langjährige Trend zu einer höheren Kinderlosigkeit setzt sich in den letzten Jahren nicht mehr fort. Bei Akademikerinnen ging er sogar zurück.
Was Georg Thiel vom Statistischen Bundesamt sagen will, ist, im Gegensatz zu Frauen ohne Uni-Abschluss bekommen Akademikerinnen häufiger wieder Kinder. Demnach hatte letztes Jahr jede vierte Frau mit Uni-Abschluss zwischen 40 und 44 Jahren keine Kinder. Das ist zwar immer noch vergleichsweise viel, aber weniger als 4 Jahre vorher. Die Daten zeigen auch, dass Akademikerinnen nach der Geburt wieder schneller im Beruf sind und öfter Vollzeit arbeiten. Die Statistiker sagen, das liege auch daran, dass sich die Vereinbarkeit von Job und Familie verbessert hat. Insgesamt hat sich die Quote von Frauen ohne Kindern bei rund 20-21% eingepegelt.
The Conservatives had a manifesto promise to ensure that by 2050.
In unserem Wahlprogramm hatten wir versprochen, dass ab dem Jahr 2050 keine Diesel- oder Benzinfahrzeuge mehr auf unseren Straßen erlaubt sein werden. Das bedeutet folglich, dass ab dem Jahr 2040 keine Diesel- oder Benziner mehr neu zugelassen werden sollen. Wir sind damit weltweit Vorreiter.
So we are quite rightly in a position of global leadership.
In Zukunft sollen dann in Großbritannien nur noch Elektroautos fahren, hat Umweltminister Michael Gove angekündigt. Auch Frankreichs Regierung plant das. Experten schätzen, dass die Nachfrage nach Benzinern oder Dieselautos in den nächsten Jahren sowieso sinkt, wegen schärferer Klimavorschriften. Als erster traditioneller Autobauer hat Volvo in Schweden angekündigt, die Produktion komplett auf Elektroautos umzustellen. In Deutschland peilt die Autoindustrie das bis jetzt nicht an. Der Verkehrsexperte der Linken, Herbert Behrens, hat im ARD-Morgenmagazin kritisiert, dass die Bundesregierung zu wenig Druck gemacht hat.
Sie haben einfach sich auf die Ansagen der Automobilindustrie verlassen. Wir haben das Ganze irgendwie im Griff. Aber wir stellen fest, dass man nichts im Griff hat. Auch die Investitionen in Elektromobilität sind ja längst nicht ausreichend. Auch VW will jetzt massiv investieren in Elektromobilität, aber gleichzeitig nochmal 6 Milliarden Euro in die Fortentwicklung der Dieseltechnologie stecken. Das ist doch wirklich ein Zeichen dafür, dass man offenbar den Schuss nicht gehört hat, sage ich mal ganz salopp.
Auch Greenpeace hat von der Bundesregierung gefordert, der Autobranche klare Vorgaben zu machen und Diesel und Benziner per Gesetz bis 2025 zu verbieten. Das ist für die Bundesregierung aber kein Thema.
Kein Kommentar, doch Meinung.
Dass in Großbritannien 2040 nur noch E-Autos zugelassen werden sollen, ist auch Thema im Netz. Mitch Miller schreibt dazu auf taz.de: Endlich kommt die Sache ins Rollen und ich darf es noch erleben, dass Städte leiser und sauber werden. Leider erst in über 20 Jahren. Aber ich bin sicher, es kippt schon früher. Demokrat mit Leib und Seele kritisiert auf Zeit Online: Die wollen viel, die Briten, und können sich schon den Brexit nicht leisten. Bin ich gespannt, wo die Energie herkommen soll. Vermutlich schießen dann Kernkraftwerke aus dem Boden. Und die Ladeinfrastruktur wird sicherlich auch bereitwillig von der geschröpften Autoindustrie bereitgestellt. Auf Welt.de denkt auch Peter H. über Kosten und Nutzen nach. Vielleicht funktioniert das Laden dann über Induktion in der Straße. Auf jeden Fall werden sich Afrika und Asien über die vielen billigen Autos freuen, die dann von Europa geliefert werden und eben dort die Umwelt belasten. Außerdem ist in Deutschland jeder 7. Arbeitsplatz von der Autoindustrie abhängig. Das sind mehr als 6 Millionen Menschen. Auf dieses Szenario bin ich mal gespannt. Und Generation Facebook meint auf Zeit Online: Wo ist eigentlich das Problem der Benzin- und Diesel-Junkies? Baut einen Benziner ohne Schadstoffe und null Emissionen und alle Welt feiert euch.
Und sonst in der Welt?
Wer hat mehr Macht oder steht wirtschaftlich besser da? Die USA und China schenken sich da wenig. Jetzt könnte es auch ein Battle beim Thema Organtransplantationen geben. In den USA werden zurzeit die meisten durchgeführt, rund 28.000 im Jahr. China will das übertreffen. Der Leiter der chinesischen Organspendebehörde sagte der Nachrichtenagentur AP, man wolle bis zum Jahr 2020 mehr Organe transplantieren als jedes andere Land. Und man sei da auf einem guten Weg. China war in den vergangenen Jahren von seiner umstrittenen Praxis abgerückt, hingerichteten Sträflingen die Organe zu entnehmen. Das Land setzt inzwischen auf freiwillige Organspenden. Und davon gäbe es laut der Behörde immer mehr. Von 30 im Jahr 2010 sei die Zahl in diesem Jahr auf mehr als 5.000 gestiegen. Durch Sanktionen ist die Wirtschaft des Irans zum größten Teil vom Rest der Welt abgeschnitten. Doch dadurch haben gerade kleinere Start-ups dort eine Chance. In der Hauptstadt Teheran hat sich eine Szene aus Internetfirmen etabliert, mit deren Produkten Taxis bestellt oder Hotelzimmer gebucht werden können. Wie bei den erfolgreichen Firmen aus den USA wie Uber oder Booking.com. Nur heißen die Firmen im Iran dann Snap, Digicala oder Pintapin. Und sie machen sich den Wirtschaftsnachteil zunutze. Denn die Konkurrenz von ihren Vorbildern müssen sie wegen der Embargos nicht fürchten. Und der Markt ist da. Bei einer Technologiemesse in der Hauptstadt gab es vor 3 Jahren noch 80 Aussteller. Dieses Jahr sind es 400. US-Präsident Donald Trump will keine Transgender mehr beim Militär. Er schreibt bei Twitter, dass er sich mit seinen Generälen und Militärexperten beraten habe. Laut Trump wird die Regierung nicht akzeptieren, dass Transgender in irgendeiner Funktion in der US-Armee dienen. Damit schlägt Trump mal wieder einen anderen Kurs als sein Vorgänger Barack Obama ein. Unter dessen Regierung war im letzten Jahr angeordnet worden, das Verbot für Transgender aufzuheben, und zwar zum 1. Juli diesen Jahres. Das Pentagon hatte den Termin Anfang des Monats schon provisorisch aufgehoben. Nach Schätzungen dienen bis zu 7000 Transgender beim US-Militär. Ihnen droht, aus der Armee ausgeschlossen zu werden, wenn sie ihre sexuelle Identität öffentlich machen.
Wissensnachrichten. Es ist ein haarsträubender Fall. Ein Bauarbeiter wird zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Vorwurf, er habe eine Schülerin vergewaltigt. 2 Augenzeugen bestätigen das vor Gericht. So ist das im Jahr 2004 in den USA passiert. Jahre später werden DNA-Spuren überprüft und die zeigen, der Bauarbeiter ist unschuldig. Die Augenzeugen lagen falsch. Sowas kommt immer wieder vor, nicht nur in den USA. Eine Expertenkommission aus den Vereinigten Staaten hat deswegen mal untersucht, warum Augenzeugen so oft falsch liegen. Tobias Jopka aus den Wissensnachrichten, was kam denn dabei raus?
Ja, es hat sich gezeigt, dass unser Gehirn uns viel häufiger täuscht, als wir das vielleicht denken. Der Forscher Thomas Albright aus Kalifornien, der schreibt, dass es 2 Fehlerquellen gibt. Zum einen sehen wir Dinge oft ungenau und zum anderen verliert das Gesehene an Präzision, dann wenn es im Gedächtnis abgelegt wird. Laut den Forschern sind nämlich gleich mehrere Hirnsysteme im Spiel, vom Erleben einer Straftat über das Speichern der Details im Gehirn bis zum späteren Abrufen der Erinnerung vor Gericht.
Das heißt, wenn ich zum Beispiel einen Bankraub beobachtet habe, dann können sich die Eindrücke davon noch nachträglich in meinem Gehirn ändern?
Genau, du hast den Bankraub ja ziemlich sicher nicht in allen Details mitbekommen. Das Ereignis kam sehr plötzlich und ging schnell. Oft steht man als Augenzeuge ja auch unter Schock. Dann können so banale Dinge wie Dunkelheit oder Nebel die Wahrnehmung stören und das macht uns unsicher.
Und wie geht unser Gehirn dann damit um?
Das Gehirn ergänzt fehlende Informationen einfach auf Basis unserer Erfahrungen und Erwartungen. Das können auch Vorurteile sein. Hinzu kommt, je häufiger ein Augenzeuge ein Erlebnis erzählt, desto sicherer wird er in der Regel. Außerdem neigt man dazu, Dinge in seine Erinnerung einzubauen, die man zum Beispiel von Freunden gehört hat, von Ermittlern oder aus der Presse.
Okay, Ermittler, die vor Prozessbeginn zu viel sagen, das sollte ja nicht sein. Was können Polizisten und Justiz denn noch tun, um Augenzeugen möglichst wenig zu beeinflussen?
Also die Experten aus den USA raten vor Gericht immer die erste Aussage zu berücksichtigen. Die sei am wenigsten verfälscht. Dann sollten die Ermittler auch bei Gegenüberstellungen aufpassen und den Zeugen möglichst ähnliche Menschen zeigen. Albright warnt außerdem davor, wenn zum Beispiel ein weißer Augenzeuge einen schwarzen Verdächtigen wiedererkennen soll. Da gibt's nämlich den Effekt, dass man Menschen einer anderen Ethnie oft nicht so gut unterscheiden kann, wie Menschen aus der Ethnie, der man selber angehört. Und last but not least sollte ein Ermittler, der Fotos von Tatverdächtigen zeigt, möglichst unvoreingenommen sein.
Vom Gerichtssaal jetzt ins Theater. Die Royal Shakespeare Company aus Großbritannien will wissen, ob klassisches Theater heute noch mit Kino, Fernsehen und Internet mithalten kann.
Ja, die Forscher messen den Puls der Besucher im Theater in Stratford-upon-Avon über ein Armband. Nach der Aufführung werden sie befragt und dabei wird ihre Wortwahl und Sprachfrequenz analysiert, um herauszufinden, ob und wie sie das Stück berührt hat. Auf dem Spielplan steht übrigens Titus Andronicus, das Drama über einen römischen Feldherrn, ist das mit Abstand blutigste Stück von Shakespeare. In der Vergangenheit fielen immer wieder Menschen während der Aufführung in Ohnmacht. Ergebnisse der Untersuchung soll es Ende des Jahres geben.
Da sind wir ja gespannt. Andere Frage, wie gefährlich ist American Football fürs Gehirn? Darüber wird in den USA seit Jahren diskutiert. Eine neue Studie, die liefert jetzt Argumente für Kritiker des Sports.
Ja, Forscher haben mehr als 200 Hirne von verstorbenen Männern untersucht, die American Football Profis oder Amateure waren. Bei den Pro Profis war die Sache klar. Von 111 untersuchten Hirnen zeigten alle bis auf eins Anzeichen der Krankheit CTE. Die wird auch als Boxerdemenz bezeichnet. Bei den Amateuren waren es immerhin noch 87% der Hirne. Betroffen waren auch Männer, die nur in ihrer Schulzeit oder an der Uni gespielt hatten. Auch Sportarten wie Rugby und Eishockey stehen übrigens im Verdacht, CTE hervorzurufen. Grund sind wohl die Stöße gegen den Kopf.
Danke, Tobias.
Wetter.
Im Osten und Süden auch am Abend teils kräftiger Regen, ansonsten trockener und ab und zu auch noch sonnig. In der Nacht gehen die Temperaturen runter auf Werte zwischen 10 und 17 Grad. Morgen erst fast überall freundlich, nur im Südwesten und Osten leichte Schauer. Die breiten sich später aus, insgesamt aber weniger Regen als heute bei ähnlichen Temperaturen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag ab 18 Uhr.
Und als Podcast auf deutschlandfunknova.de.